Danke, Thomas. Könnt ihr euch erinnern, was vor 10 Jahren am Anfang März hier gepredigt worden ist? Der gleiche Text. Und das Schlimme ist, von der gleichen Person. Aber ich habe es nicht gewusst. Erst wie ich das abgespeichert habe, die Datei, ja, habe ich gemerkt, da gibt es ja schon einen Kolosser 2. Naja, oje. So vergesslich ist man eigentlich, nicht? Nur 10 Jahre. Aber wie geht es euch mit dem, was vor 2 Wochen war oder vor 4 Wochen? Wir vergessen so schnell. Und ich bin eigentlich traurig geworden. Ich bin traurig geworden, dass so vieles, was Gott mir und uns durch sein Wort zeigt, einfach wieder verschüttet ist und nicht wirklich die Frucht schon zu sehen ist. Ja, kann man fast depressiv werden. Könnte man fast sagen, eigentlich ist nicht so positiv. Und dieser Text und der ganze Kolosserbrief, der ist für mich persönlich ganz eine private Geschichte, möchte ich fast sagen. Und ich werde euch das zwischendurch immer wieder erzählen, was mir das, wie mich das während der Jahre, die ich mit dem Herrn gehe, immer wieder einerseits ermutigt und andererseits auch, so wie jetzt, ermahnt hat oder mir gezeigt hat, halt, da sind wirklich Dinge in Grenzen in meinem Leben und da könnte noch vieles sich ändern. Da muss sich noch vieles ändern. Also, ich hoffe, dass ich euch eine mehr persönliche Predigt heute bringen kann, weil es mich persönlich herausfordert und angesprochen hat. Wir lesen heute Kolosser 2, 8 bis 15 und ich habe einen Titel gegeben, habe lang herum überlegt, ein erfülltes Leben in Vergebung und Freiheit. Und da kommen 3 Dinge vor: Erfüllung, Vergebung, Freiheit und ein 4. Begriff, der gerade den Titel nicht Platz hat, das ist Nachfolge. Und darum geht es ja eigentlich. Nachfolge. Wie lebe ich mein Leben als Christ? Hat der Thomas uns schon am Anfang einiges erzählt und gesagt. Und die Herausforderung wird sein, dass wir das auch in unserem Alltag umsetzen. Das ist immer die Herausforderung. Ich möchte den Text zuerst aus der Elberfelder und dann aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung vorlesen. Nehmt eure Bibeln dazu, lest es mit. Das hilft uns. Man kann das Wort auch vor sich sehen und auch angreifen in gewissem Sinn. Und das tut gut. In den elektronischen Medien ist es nicht so leicht, habe ich festgestellt. Da wischt man immer drüber und dann wischt man das Wort Gottes weg. Das ist auch nicht gut. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid mit ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der in euch, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot waret in Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches. Euch hat er lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Das sind so starke Worte, und ich mag die alte Sprache ganz gern, aber es ist natürlich leichter, wenn man es auch einmal in einer moderneren Sprache hört. Und da schreibt die neue evangelistische Übersetzung: Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt der Art und Weise dieser Welt. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Und weil ihr ihm gehört, seid auch ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in den Verfehlungen eurer unbeschnittenen und sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldstein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für ihn für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wir haben ja schon gehört, dass die Gemeinden in Kleinasien, Kolossee und in Laodicea und in der Umgebung, die noch ganz jung waren, in einer gewissen Herausforderung waren. Sie hatten Probleme oder Lehrfragen, und der Epaphras hat das dem Paulus berichtet, der irgendwo im Gefängnis in Caesarea oder in Rom im Gefängnis gesessen ist, und Paulus reagiert darauf. Und er setzt diesen Herausforderungen, diesen Irrlehren, einiges entgegen. Und davon haben wir ja schon vieles Wunderbares gehört. Die Wahrheit, ein zentrales Thema im ersten Kapitel, die Wahrheit des hoffnungsvollen Evangeliums setzt er entgegen. Es geht viel um Hoffnung. Er besingt den Sohn Gottes, dieses wunderbare Lied, dieser Hymnus in Kapitel 1, 15 bis 20, wo einfach beschrieben wird, wie Jesus ist. Und wenn Sie das mal wirklich verinnerlichen, wenn wir das wirklich so lesen und uns ansprechen lassen, dann muss man einstimmen. Und das ist wirklich es wurde auch wahrscheinlich als Lied gesungen, ja, das ist wirklich eine wunderbare, ein Hymnus auf Jesus. So ist unser Herr. Und er spricht von einem Geheimnis, das offenbart wird, und das waren alles in dem ersten Kapitel, und da geht es viel um Hoffnung. Und dann haben wir auch noch im zweiten Kapitel am Anfang schon gesehen, dass es um Erkenntnis geht, um Verständnis, und dass der Glaube in irgendwas gewurzelt sein muss, ja, dass er fest sein muss. Und ich glaube, die Herausforderung ist immer noch die gleiche. Auch heute gibt es viele Bedrohungen und Strömungen und Herausforderungen in der Gemeinde. Wir müssen uns dem stellen. Und Paulus sieht die Probleme, aber er ist nicht problemfixiert. Er schimpft nicht die ganze Zeit über das, was alles Schlechtes läuft, ja, sondern er bietet was Besseres an. Also er gibt immer dem Negativen, das er anspricht, er spricht es auch an, etwas Positives gegenüber. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir sehen, dass die Bibel uns die schlechte Seiten der Menschheit und unsere eigene Sünde und so weiter aufzeigt, aber gleichzeitig was Positives entgegengesetzt. Und das liegt in ihm. Dieser Begriff kommt sehr häufig vor. Deshalb, es sind drei Abschnitte, haben wir auch gemerkt, wie ich es vorgelesen habe. Und ich habe immer eine negative Geschichte, die Paulus erwähnt, und eine positive Geschichte dagegen gehalten. Das habe ich so zusammengefasst. Der erste Abschnitt ist Lehre, Philosophie oder Fülle in Christus. Der zweite Abschnitt ist oberflächliche Rituale oder lebendiger Glaube. Und der dritte Abschnitt ist Tod durch Schuld oder Triumph durch die Vergebung. Und jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Die Lehre Philosophie in dem ersten Abschnitt, darum habe ich die Elberfelder vorgelesen, weil dort dieses Wort Philosophie vorkommt. Was ist denn Philosophie? Das heißt nichts anderes als die Liebe zur Weisheit. Und das ist nichts Negatives. In der gesamten Menschheitsgeschichte besteht das Bedürfnis nach Weisheit. In allen Strömungen, ja, auch im Alten Testament, auch im jüdisch-christlichen Zusammenhang. Denkt man nur an den legendären und mit überaus großer Weisheit ausgestatteten König Salomo. Von dem sind zwei große Bücher, Weisheitsbücher im Alten Testament erhalten. Die Sprüche und das Buch Prediger. Und auch der Paulus war ein philosophisch geprägter Mensch. Er konnte am Areopag mit den Philosophen, den Geistesgelehrten der damaligen Zeit, diskutieren. Also die Philosophie an und für sich ist nichts Negatives. Ist keine schlechte Sache. Ist nur die Frage, wie diese Philosophie gesehen wird. Und Paulus schreibt hier, dass es eine falsche, eine leere oder auch betrügerische Philosophie gibt. Und diese betrügerische Philosophie fängt ein wie ein Sklavenhändler, Fänger. Die nimmt die Leute gefangen, die führt sie weg. Und das kann, ist der damaligen Gemeinde, hat ja gedroht und es droht auch unserer Gemeinde, unseren christlichen Kirchen genauso auch heute. Eine leere, betrügerische Philosophie ist die Gefahr für die Gemeinde. Was heißt leer? Was heißt betrügerisch? Warum ist sie so? Weil sie nach der Art und Weise dieser Welt ist. Weil sie sozusagen die Prinzipien der gefallenen, sündigen Welt umsetzt und nicht nach der Art und Weise von Christus. Wir sind in Gefahr, wenn wir uns nach den Maßstäben der Welt richten. Und überlegt einmal, wie oft sind die Maßstäbe der Welt auch unsere Maßstäbe? Nicht immer sind sie schlecht, aber über den Maßstäben der Welt muss der Maßstab Christi stehen. Und heutzutage habe ich den Eindruck, dass der christliche Maßstab, der geistliche Maßstab, das, was Jesus in diese Welt gebracht hat, überdüngt wird von anderen, weggewischt wird. Und deshalb, Paulus sagt, stellt dem was gegenüber. Und wir wollen es auch heute. Wir wollen nicht nur die negativen Dinge sehen, die uns beeinträchtigen, die uns in Gefahr bringen, sondern wir wollen auf das Positive, was uns die Bibel, was uns der Heilige Geist zeigt, eingehen. bisschen zur Erklärung, was damals vielleicht, ich bin da auch nicht Experte, aber ich habe es halt nachgelesen, was damals so vielleicht diese Gefahren waren. Es hat eine Strömung, eine Philosophie gegeben, die im ersten Jahrhundert aufgekommen ist, die sogenannte Gnosis. Und das war ein Verschmelzen von hellenistischen, orientalischen, jüdischen und christlichen Gedanken. Stark dualistisches Denken, es gibt eine gute Kraft, eine böse Kraft, und da braucht man nicht heute, braucht man nur ein bisschen weiter in den Osten schauen, wo das heute ganz stark auch ist, ja, Yin und Yang, und die zwei sie müssen im Gleichgewicht sein, und die böse Kraft ist sogar der Schöpfergott ist das Böse, und so ganz verwirrende Sachen, und ich kenne mich da eh nicht so gut aus. Aber entscheidend war auch, dass sie alles, was mit Materie zu tun hat, letztendlich abgelehnt haben. Man erhebt sich über die Materie, und das hat dazu geführt, dass man einerseits asketisch geworden ist und andererseits, dass es völlig egal war, wie man lebt in der Materie. Es war nur das Geistliche, was wichtig war. Wo du gelebt hast, das ist nicht mehr entscheidend gewesen. Und beides ist ein Extrem natürlich, aber ist für die Gemeinde ja, eine große Gefahr. Und für mich ist entscheidend, dass bei diesen ganzen Überlegungen und das auch in den ganzen fernöstlichen Religionen immer die Erlösung durch die Erkenntnis geschieht. Was ich erkenne, ja, das erlöst mich. Wie ist es bei uns? Wer erlöst uns? Was erlöst uns? Nicht unsere Erkenntnis, nicht unser Verständnis, sondern unser Herr Jesus, der sich uns zeigt, offenbart. Ja, natürlich, wir dürfen auch was verstehen, aber es ist eine Beziehung und es ist keine Erkenntnis. Ja, und wie ich das so mir Gedanken gemacht habe drüber und Erlösung durch Erkenntnis, da ist mir plötzlich ein Gedanke gekommen oder ein Reden, was Gott mir gesagt hat, wie machst denn du das selber? Ganz konkret, du redest jetzt über diesen Text. Wie gehst du dran? Ja, ich schaue, was drin steht. Ich schaue, was die Worte sich wiederholen. Ich lese nach, was der Zusammenhang ist. Und ich schaue in meinem Kommentar und in Lexikon nach und so weiter. Und da habe ich gemerkt, eigentlich fange ich auch mit der Erkenntnis an. Und ich bin traurig geworden, weil ich kann euch nicht Wissen weitergeben. Das kann ich schon, ja. Aber das Wissen, das ich euch weitergebe, das ist nicht wirklich lebensverändernd. Ich muss selber in diese Demut kommen, dass Gott nicht durch Erkenntnis, sondern durch die Beziehung, durch das, was Jesus für mich getan hat, mich erlöst hat. Nicht dadurch, was ich jetzt verstehe. Ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt vermitteln kann, aber mich hat das traurig gemacht. Und ich hoffe, dass ich nicht diesen Eindruck immer wieder vermittelt habe oder vermittle, dass man was studieren, lernen kann und dadurch erlöst wird. Ist nicht schlecht, gell? Wenn du was erkennst und lernst, und wir werden ja auch da aufgefordert, in der Erkenntnis zuzunehmen. Aber die Erlösung geschieht auf einer anderen Ebene. Und darum bete ich, dass diese Erlösung nicht durch philosophische oder sonstige gute Gedanken geschieht, sondern, und jetzt kommt das Gegenteil, in der Fülle, in Jesus. Die Fülle in Jesus Christus. In ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle Gottes. Dieser Satz, der ist übrigens schon auch in meinem, im ersten Kapitel, Vers 19. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, in Christus. Ganze Fülle, das ist ein doppelter Superlativ. Ja, das ist alles und das in Fülle. Das ist vollkommener Überfluss. Der wohnt in Christus. Jesus ist überwältigend voll mit Gottes Gnade, Fülle, Weisheit, Vollmacht. Wir können das nie verstehen. Und das Zweite ist, sie wohnt leibhaftig. Körperlich heißt es. Ja, es ist ein. Und das war die Antwort auf die vergeistigten Strömungen damals, wo sie gesagt haben, den Körper, der interessiert uns nicht. Jesus ist gar nicht als physischer Mensch auf der Welt gewesen, sondern nur als Geist. Und das wird ja auch heute schon manchmal so gesagt. Jesus ist wirklich ganz Gott und ganz Mensch gewesen. Und diese vollkommene und unendlich große Fülle Gottes ist jetzt in dieser einen Person für uns erlebbar und sichtbar geworden. Und es ist nicht mehr etwas, was wir verstehen können, sondern was wir nur staunend annehmen können. Die Fülle Gottes, die ganze Fülle Gottes wohnt in Christus. Dann frage ich mich und dann frage ich dich, ist Jesus jetzt genug oder braucht es noch Ergänzungen? Na, bei der ganzen Fülle braucht es keine Ergänzungen mehr. Ist es genug, was ich in Jesus habe? Oder brauche ich jetzt doch noch etwas, ein neues Auto oder irgendwas? Ja, ich meine, nichts gegen neue Autos. Aber was ist uns so wichtig oft? Und im Vergleich zu dieser ganzen Fülle ist das alles völlig nebensächlich. Die ganze Fülle in Jesus. Können wir das überhaupt begreifen? Nein. Wir können die ganze Fülle Gottes in Jesus nicht begreifen. Aber wir dürfen es langsam erahnen. Und wir dürfen uns, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, mehr und mehr erleben. Und jetzt kommt der Hammer. Diese ganze Fülle Gottes ist auch in der Verbindung mit ihm für uns. Wir sind zur Fülle gebracht. Es steht hier übrigens nicht zur ganzen Fülle, da muss ich mich jetzt korrigieren, sondern nur zur Fülle. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob irgendein Mensch es schaffen würde, die ganze Fülle Gottes darzustellen. Nein, das kann nur Jesus. Aber wir sollen erfüllt sein mit dieser Fülle. Und Jesus möchte sich in uns offenbaren. Und das ist doch eine Herausforderung und auch ein enormer, eine Zusage. In Jesus sind wir zur Fülle gebracht. Wir haben ein erfülltes Leben. Wenn ich etwas anfüllen will, in ein Gefäß, dann muss leer sein, damit was reinpasst. Und das ist die Herausforderung, die ich habe. Es ist so viel Schmutz in mir, so viel anderer Mist, dass die Fülle gar nicht reingeht oft. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass wir uns immer wieder reinigen und von innen her erneuern lassen. Die ganze Fülle Gottes in mir. Für mich ist es deshalb so ein persönlicher Text, weil als ich vor 52 Jahren gläubig geworden bin, und ich habe das jetzt bewusst mal gesagt, diese Zahl nicht um anzugeben, sondern weil ich mir das selber erstaunt hat und auch beschämt hat. Damals habe ich Jesus einfach in einer übernatürlichen Weise als als Sinn und als Freund und als vergebender Vater und so weiter erlebt. Ja? Ich habe mein Leben einfach Jesus gegeben, ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet. So ist es. 15 Jahre und man sagt, ja Jesus, ich will wirklich mit dir leben. Und das war für mich ein einschneidendes Ereignis. Und ich habe am Tag danach, bin ich mit meinem Freund, durch den ich zum Glauben gekommen bin, zum Grünen See gefahren. War der erste Ferientag, der Tag nach meinem 15. Geburtstag außerdem. Also war so, hat alles zusammengepasst, wunderbar. Und ich habe ihm das erzählt. Gestern Abend, wie ich allein war, habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Oh, der hat sich gefreut, ich auch. Und dann habe ich gefragt, aber du, was heißt das jetzt eigentlich? Was bedeutet denn das eigentlich? Und dann haben wir Kolosserbrief gelesen. Kolosser 2, Kolosser 3, ich weiß es nicht mehr so genau. Und da ist es mit dem Ablegen und dem Anziehen kommen. Kommt jetzt auch in unserem Text. Und damals hat es begonnen, dass ich, dass Jesus mich ausgezogen hat von manchen Dingen, ja, und mir Neues angezogen hat. Und das war wirklich ganz schön. Ohne dass ich, das ist niemand gekommen und hat gesagt, du musst das jetzt anders machen, sondern das hat der Heilige Geist gemacht. Also ein Beispiel, habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, ich habe zwei Schwestern und die jüngere Schwestern und ich als großer Bruder habe mit meinem anderen Bruder, der auch älter war als die Schwestern. Wir haben gemeint, wir müssen unsere Schwestern auch erziehen. Ja? Die waren 6 und 10 Jahre jünger. Und wir haben das so auf schlagkräftige Art auch manchmal gemacht. Also wir haben es ein bisschen gewatscht und so weiter. Das, ja. Irgendwie ist mir plötzlich bewusst worden, ohne dass mir jemand gesagt hat, hey, du, das darfst du nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht deine Schwestern schlagen, nur weil sie Dinge anders machen oder weil es dir nicht passt, einfach, weil sie dich ärgern. Und so ist es am Anfang immer wieder kommen. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, und das ist wieder die etwas traurigere Seite, denke ich, jetzt 52 Jahre hat Gott Zeit gehabt, aber es ist immer noch so viel, was nicht passt. Ja, das macht mich traurig. Auf der anderen Seite, und da kommen wir zum letzten Teil, es gibt einfach eine Hoffnung und ich darf weiterhin lernen. Ich darf auch heute noch die Veränderung Gottes erleben. Der zweite Abschnitt von 11 bis 12, der handelt von oberflächlichen Ritualen oder lebendigen Glauben. Wir Menschen lieben Rituale. Ist das schlecht? Nein. Wir brauchen die sogar. Ja, es gibt im Judentum hat es Rituale gegeben, viele Feste, wenn man das liest, da haben wir ja auch in den Mosebüchern gelesen und immer wieder liest man das, es gibt Feste, Rituale, festgelegte Abläufe und so weiter. Wir brauchen das. Es gibt Segnungshandlungen, es gibt die Beschneidung der Juden, es gibt die Taufe bei den Christen, es gibt die Mahlfeier und so weiter. Feste in Kirchen. Ja, das ist gar nicht schlecht. Das ist gut so, das ist Gott verordnet. Aber das Problem ist, wenn die Rituale den Sinn verlieren, den Inhalt, dann sind sie sinnentleert. Und es kann sogar sein, dass sie wie eine Karikatur sind oder sogar eine Gotteslästerung. Ich sage das bewusst so, wenn wir schauen, was heute mit Weihnachten aufgeführt wird, das ist eine Gotteslästerung oft. Oder mit Ostern. Es gab damals schon viele Unstimmigkeiten zwischen den Christen, die aus dem heidnischen Hintergrund gekommen sind, und den Judenchristen. bezüglich der Beschneidung. Und für Paulus war die Sache ganz klar. Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil hat festgelegt, die christusgläubigen Heiden müssen sich nicht beschneiden lassen, also sie müssen keine Juden werden, bevor sie Christen werden. Und die jüdischen Christen, die aus dem Judentum, die sind beschnitten gewesen. Aber das hat trotzdem Spannungen gegeben und jetzt kommt der Paulus auch hier auf dieses Thema zu sprechen. Und es ist interessant, weil wir auch manchmal in der Gefahr stehen, dass wir Äußerlichkeiten, äußere Rituale dafür nehmen, um Menschen in Schubladen zu stecken. Ja? Getauft, nicht getauft. Ja, fällt jetzt nichts anderes ein. Und das sagt der Paulus, es geht nicht um äußere Rituale, sondern es geht um was Inneres. Heute klassifizieren wir auch Menschen in der Gemeinde oft nach Äußerlichkeiten. Und es ist eine Gefahr. Aber Paulus setzt diesen äußerlichen Handlungen etwas Inneres entgegen. Und dieses Innere ist eben das, wovon ich vorher schon gesprochen habe, dieses Ausziehen oder Wegschneiden von alten Dingen in unserem Leben. Die innere Beschneidung, das Ausziehen des fleischlichen Leibes. Aber, und das ist interessant, er setzt ein neues Ritual ein, nämlich die Taufe, die christliche Taufe, auch wieder nur als äußeres Bild für etwas, was innen geschehen ist. Ein Bild für die Auferstehung zu einem neuen Leben. Und diese Herausforderung, dass wir nicht das Äußere, sondern das Innere, dass das entscheidend ist für Gott, die haben wir auch in der Gemeinde. Und die habe ich. Wie schaue ich die Leute an? Nach dem, was sie außen verwirklichen? Aber zuerst schaue ich mich mal selber an. Wie schaut für mich, für dich, die innere Beschneidung durch Christus aus? Dieses, wo Jesus mit dem Skalpell in unserem Leben arbeitet. Und es tut weh. Wie schaut das aus? Lassen wir das zu? Lassen wir es zu? Und ich habe das wirklich in den letzten Tagen gespürt. Es tut weh, wenn Jesus mir zeigt, du gehst nicht weiter. Du stehst. Jetzt kommt eine Frage an alle Glaubensgetauften. Jetzt seid ihr getauft worden aufgrund eures Glaubens. Und der alte Mensch, von dem wir heute schon gehört haben, der lebt nur immer. Wo muss er weiter absterben? Es ist nicht mit einmal erledigt. Wo muss der alte Mensch heute absterben? In deinem und in meinem Leben. Und jeden Tag ein Stück, das dauert unser Leben lang. Und jetzt eine Frage an alle Gläubigen, die noch nicht aufgrund ihres Glaubens getauft sind. Was hindert dich eigentlich daran? Nicht die äußere Handlung ist das Entscheidende, aber sie kann helfen. Sie kann etwas besiegeln, was in dir schon geschehen ist. Und da denke ich, sind wir oft ein bisschen träge. Ich habe 3 Jahre gewartet, nach 3 Jahren, mit 18 habe ich mich dann endlich taufen lassen. Aber es hat sich nicht viel geändert, gell? Aber es ist doch ein Fixum in meinem Leben. Ich habe es auch öffentlich bekannt, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich mit Jesus leben möchte. Und eine Frage für uns alle, die wir an Jesus glauben. Erleben wir noch diese wirksame Kraft von der hier die Rede ist, die Jesus aus den Toten auferweckt hat? Oder ist unser, ist mein Glaube eine Gewohnheit und geht so dahin? Ja? Oder gibt es wirklich Aufbruch und Kraft? Erweckung. Dritter Abschnitt, Tod durch Schuld oder Triumph durch Vergebung. Hier steht, dass die Sünde uns tötet. Die Sünde macht, ihr wart tot in euren Vergehungen. Ja, ihr wart tot. Und Paulus schreibt, der Sünde sollt ist der Tod und setzt dem auch wieder was entgegen, nämlich die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Sünde macht tot. Und auch wenn im christlichen Leben Sünde ist, dann beginnt Absterben. Ich sage nicht, dass wir dann verloren sind, weil dann wären wir alle schon irgendwann verloren wieder. Aber es ist so, dass es das Leben behindert und unterdrückt. Sünde macht tot, aber das Gegenteil, Jesus gibt neues Leben. Und das war in meiner Jugend so der Slogan, Jesus gibt neues Leben, das haben wir uns auf die Schultaschen raufpickt oder haben. Warum ist das so eine tolle Aussage? Neues Leben heißt, ich kann wieder neu beginnen. Auch wenn ich vollkommen Mist gebaut habe, kann ich wieder neu beginnen. Und es täglich. Auch nach 52 Jahren kann ich wieder neu beginnen. Oder was gestern war, ich erkenne es, ich bekenne es und kann neu beginnen. Ihr seid mit auferweckt, mit lebendig gemacht, steht in unserem Text. Wir sind mit Jesus zu neuem Leben erweckt. Es gibt mir jetzt Hoffnung. Auch wenn ich zugegebenermaßen ein bisschen traurig geworden bin, weil ich gesagt habe, ich bin irgendwie vielleicht stehen geblieben. Es geht nichts weiter in meinem Leben. Aber es gibt mir jetzt Hoffnung, dass es neues Leben gibt, neuen Anfang, neue Zuversicht. Es geht weiter. Alle unsere Sünden sind vergeben und der Schuldschein ist gelöscht und ans Kreuz genagelt. Vor 10 Jahren haben wir doch hier wirklich unsere Zettel draufgepickt. Hat jeder draufschreiben können, was er für Vergebung braucht. Und wir haben es aufs Kreuz gepickt. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber ich habe es aufgeschrieben. Ja? Aber das ist eine Tatsache, die immer noch gilt. Deine Schuld ist auch heute vergeben. Und was immer es ist, auch als Christen, wir dürfen immer wieder neu anfangen. Jesus gibt mir heute neues Leben. Und dir auch. Und das gibt einen Triumph. Triumph, das ist interessant, dass Paulus hier sozusagen so ein Wort kommt, das eine gewisse Überschwänglichkeit wieder und auch ein gewissen Machtanspruch zeigt. Ja? Wir dürfen triumphieren über alle Gewalten und Mächte, über alles, was uns runterzieht. Und das, was der Teufel dir ins Ohr sagt, du bist ja so schlecht. Und das, was andere Leute über dich denken und sagen, darüber kannst du mit dieser Zusage triumphieren. Alle triumphieren. Bist du wiedergeboren? Die Frage möchte ich einfach stellen, weil ich euch nicht alle kenne. Aber die, die ihr Leben noch nie ganz Jesus gegeben haben, die sollen das bitte dringend machen. Es ist einfach wunderbar. Das kann ich bezeugen. Es ist wunderbar, mit Jesus zu leben. Und das habe ich 52 Jahre erlebt. Und es ist wunderbar. Ich habe viele Dinge einfach, auch Höhen und Tiefen natürlich, aber ich habe einfach gemerkt, in Jesus bist du getragen und zu Gott, er führt dich zu Gott hin. Und er formt uns. Es tut manchmal weh, aber es ist gut. Hast du heute schon gedankt für das neue Leben? Mit das gelesen habe, heute früh noch einmal durchgelesen. Ja, muss ich jetzt machen. Ja, das mache ich jetzt. Das macht es jetzt auch. Ja? Danke, Jesus, ich habe neues Leben. Ich kann heute neu anfangen. Für die Vergebung, um Vergebung gebeten. Auch das ist, ja, wenn Gott dir jetzt und mir jetzt was zeigt, bitte vergib mir, Herr Jesus. Und der Neuanfang ist wieder möglich. Und diese Vergebung dankbar angenommen. Und triumphiert. Also wenn wir das wirklich so abschließen können, dann hat die Predigt einen Sinn, dass wir Vergebung in Jesus und den Triumph mit ihm haben, ja, über alles, was uns runterzieht. Amen.